Ja, zu Beginn dieses Jahres haben wir uns ja mit Johannes dem Täufer beschäftigt, mit dem, was sein Leben so ausgemacht hat. Und in der letzten Woche haben wir auch nochmal das Wort Jesu über diesen Täufer gehört, der gesagt hat, es ist keiner, der von einer Frau geboren wurde, der größer war als Johannes der Täufer. Und dieser Johannes wird dann ja nochmal so eingeordnet, ist von den Propheten an eben bis zu diesem Tag, dass er aufgestanden ist, der Größte. Aber danach, und so beschreibt oder so sagt Jesus es dann, danach wird dann das Evangelium vom Reich Gottes verkündigt. Und Johannes war ja der darauf hingewiesen hat. Und Jesus sagte dann weiß nicht, ob es ein komischer Vers ist, aber sagte dann, und jedermann drängt hinein in dieses Reich Gottes. Also was er dort beschreibt, ist, dass die Menschen eine große Sehnsucht nach diesem Reich Gottes dann auch haben. Und wir werden uns dann heute eben damit beschäftigen, wie dann zum Beispiel der Apostel Paulus das für sich so verstanden hat, was dieses Reich Gottes ist. Wir werden auch in den nächsten Wochen uns damit beschäftigen, wie das bei uns ankommt und in uns Gestalt gewinnt. Aber der Apostel Paulus hatte schon eine besondere Weise davon, dann auch zu reden. Und er tat das, also wir lesen das gleich im 2. Korintherbrief, er tat das in eine Gemeindesituation hinein, die eben auch nicht so ganz einfach war. Der 2. Korintherbrief, das ist ja so ein Brief, der nochmal eine Antwort gibt, auch auf einen Brief, den wir nicht kennen. Den nennen wir so in der Theologie dann den Tränenbrief. Also zwischen dem 1. und dem 2. Korintherbrief gab es nochmal wohl einen Brief, auf den Paulus sich auch hier bezieht. Und er versucht in dieser schwierigen Gemeindesituation und auch für ihn schwierigen Situation nochmal auch etwas dann deutlich zu machen von dem, was das Evangelium ist. Und das möchte ich uns jetzt mal lesen aus dem 2. Korintherbrief. Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit im Triumph mitführt in Christus und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Diesen ein Geruch des Todes, und jenen aber ein Geruch des Lebens. Wir sind ein Wohlgeruch Christi, eine vielleicht schon auch merkwürdige Formulierung. Und dann beschreibt Paulus das ja noch weiter, wem wir dann ein Geruch zum Leben und wem wir dann ein Geruch zum Tode sind. Ich weiß nicht, ob ihr euch so auch empfindet, ob ihr das für euch so wahrnehmt. Das mit dem Riechen ist ja schon eine interessante Geschichte auch. Also es ist ja so, dass im Mutterleib das erste Sinnesorgan, was eben funktioniert, ist die Nase oder ist eben das Riechen können. Das wird als erstes ausgebildet. Und das Riechen ist schon nochmal so eine besondere Geschichte, denn beim Riechen ist es ja so, im Gegensatz jetzt zum Hören oder dann auch zum Sehen, dass es unmittelbarer wirkt. Also die normalen Sinnesorgane, das läuft ja bei uns im Kopf dann so, die normalen Sinnesorgane werden über den Thalamus geleitet und von da an geht es weiter. Und der Thalamus ist so, wir hatten das ja auch schon mal, so das Tor zum Bewusstsein. Also der Thalamus, der entscheidet dann, was man zum Beispiel sieht und was man nicht sieht. Deswegen erkennen wir auf der Autobahn manche Nummernschilder und manche nicht, weil wir zu bestimmten Dingen dann eine emotionale Verbindung haben. Also der Thalamus sagt immer, nehme ich wahr, nehme ich wahr, nehme ich wahr, brauche ich nicht. Und das ist beim Riechen anders. Denn beim Riechen geht es am Thalamus vorbei, direkt auf den Hippocampus. Und das ist schon eine Besonderheit, weil dadurch direkt dann auch die Emotionen angesprochen werden. Also durch das Riechen entstehen auch bestimmte Emotionen, die wir dann haben. Also das Riechen vertieft auch nochmal dann das, was wir dann so empfinden und was wir so wahrnehmen. Also zum Beispiel, ich liebe Bibliotheken. Geht es noch jemand so? Meine Frau hat mir mal einen Kalender geschenkt mit unterschiedlichen Bibliotheken. Sehr schön. Also, und dann guckt man sich das an und ist auch schön anzuschauen. Aber was ist denn das Schöne an einer Bibliothek? Also eher die Ruhe und man kann sich Bücher ausleihen oder so. Aber wenn man reinkommt, und das ist dann der Unterschied, wenn man reinkommt und man riecht die alten Bücher, dann passiert auf einmal etwas. Genauso ist das ja irgendwie Kaffeerösterei. Also ich kann mir Kaffee irgendwie anschauen, wenn ich in einer Kaffeerösterei bin. Also das ist ja, da kommen sofort Emotionen auch hoch. Ich weiß nicht, wer von euch geht gerne zum Bäcker? Also es ist doch ein großartiger Duft, der einem dort entgegenströmt. Und wir merken dann, mit diesen Erfahrungen, mit diesen Erlebnissen verbinden wir dann immer gleich auch bestimmte Emotionen. Das ist einfach auch wichtig für das Riechen, dass wir damit eben auch bestimmte Emotionen dann auch verbinden und dann Gefühle, Erinnerungen hochkommen. Und das geschieht eben unmittelbar. Das geht eben nicht über den Thalamus, wo erst irgendwie eingeordnet wird, sondern das knallt sofort durch. Das hat wohl etwas auch evolutionsbiologisch damit zu tun, dass wir uns dann an bestimmten Punkten vergewissern müssen, ob das Leben eben so passt oder ob das Leben eben nicht so passt. Also, kannst du mal gucken, ich habe gerade Beschwerde gekriegt, wir haben keine Milch für den Kaffee. Kannst du mal gucken, ob die noch gut ist? Ganz vergessen, sollte eigentlich die Ines machen irgendwie. Ist noch gut, ne? Also, wir gucken aufs Datum und dann steht die offen rum. Und wer von euch nimmt die Milch, so wie der Hendrik, und nimmt erstmal einen Schluck, um zu gucken, ob die gut ist?
Nee.
Immer riechen. Immer riechen. Warum? Weil das so ist. Also, wären eure Vorfahren anders gestrickt, dann säßt ihr heute nicht hier. Weil das ist zum Beispiel auch so eine Funktion, wir brauchen nicht, Herr Hendrik, du lass es. Das ist so eine Funktion, die auch überlebenswichtig ist, dass unsere Nase gleich auch wahrnimmt, ob das, was wir essen, genießbar ist oder nicht. Da haben wir bestimmte Erfahrungen gemacht und da verbinden wir dann bestimmte Gerüche auch mit. Und so, es gibt Leute, die nehmen dann einen Schluck und ja, wenn es gut ist, haben sie Glück gehabt, wenn nicht, okay, muss man gucken, was passiert. Bei Milch ist das nicht so schlimm, aber es kann sein, dass in bestimmten Lebenssituationen du dann sagen musst, naja, hätte er vorher mal dran gerochen. Das hast du falsch verstanden. Es war eben nicht geschenkt, es war ein Arbeitsauftrag. Also daher kommt auch diese Formulierung, wenn wir nicht genau wissen, wo wir irgendwie lang gehen sollen, dann gibt es da auch so ein Sprichwort, was wir sagen, der Nase nach. Weil wir ein großes Vertrauen dann eben zur Nase auch haben, weil wir es gelernt haben. Die sagt uns, was gut ist und was richtig ist und was eben nicht gut ist. Und daraus hat sich das eben ergeben, immer der Nase nach. Wir sagen ja auch, den kann ich gut riechen. Oder nicht. Also ich lasse euch jetzt mal ein bisschen auch in unser Intimleben hineinblicken. Also meine Frau sagt zum Beispiel immer, du hast den besten Geruch auf der Welt. Na? Wer kann das unterschreiben? Also warum bist du denn so? Also es gibt zwei Leute, die sind auch heute anwesend, die schenken mir am Geburtstag immer so Parfüm. Und der Hendrik konnte es heute nicht riechen, heute habe ich eins von ihm aufgetragen. Heike, nächstes Mal bist du wieder dran. Warum schenkt ihr mir eigentlich immer Parfüm? Könnt ihr mich nicht riechen oder was?
Doch.
Also, okay. Also riechen hat für uns viel auch mit Beziehung zu tun, ob wir dann sagen können, okay, ich kann den riechen oder ich kann den nicht riechen. Ich kann den riechen oder der stinkt mir. Das ist schon auch eine Geschichte, die wir heute wissen. Wir können nicht mit einem Menschen zusammenleben, den wir nicht riechen können. Wenn der uns anfängt zu stinken, dann wird irgendwann die Beziehung dann auch echt Schaden nehmen. Die Evolutionsbiologen sagen auch, dass uns der Geruch vor dem Inzest schützt. Also bei Predigtvorbereitung lernt man immer viel. Also, uns zieht eben der andere Geruch auch an. Und wenn es irgendwie so, wir riechen uns ja selber selten, also wenn wir uns riechen, dann ist es eigentlich schon viel zu spät, das, was wir selber sind, das finden wir irgendwie dann auch sexuell dann wohl nicht anziehend, sondern dadurch, dass der andere so anders riecht, finden wir ihn anziehend. Das hat die Evolution wohl so eingerichtet, damit wir, weil das weiß man ja, wenn die Beziehungen zu eng sind, das ist ja das, was wir Inzest nennen, dann ist das, was daraus wird, am Ende etwas, was nicht lebensfähig ist. Von daher sagt man, hat das Riechen auch diesen Schutz. Also wir merken, der Geruch hat für uns Menschen eine große Bedeutung, eine überlebenswichtige Bedeutung, aber auch eben, ich sag mal, psychologisch und auch für die Seele. Und von daher ist dieses Thema Riechen eben schon ein Thema, was eben auch wichtig ist. Und Riechen bestimmt eben auch unsere Emotion. Die Frage ist, und Paulus hat das ja so beschrieben, dass wir ein Wohlgeruch sind. Was macht eigentlich ein Wohlgeruch aus? Das ist für
Freundlichkeit.
Freundlichkeit, das ist so im übertragenen Sinne, aber wenn wir bei der Nase bleiben, also ich habe Doris heute Morgen vorgewarnt, dass ich sie ein bisschen ärgern werde heute und sie hat es dann am Ende auch akzeptiert. Sie sorgt ja immer hier für diese wunderbaren Blumen, die wir vorne haben. Und da könnt ihr mal die Nase dran halten und, also Henrik nicht, der ist tief verschnupft, aber dann kann man da etwas riechen. Ich habe euch hier noch einen schönen Blumenstrauß hingestellt, der steht schon seit Wochen und Monaten hier, der hat einen großen Vorteil. Der geht nicht kaputt. Wenn jetzt jemand sagt, der riecht nicht, das stimmt ja nicht, weil der riecht ja auch nach Staub und altem Papier. Also wenn wir diese beiden Blumensträuße jetzt hier sehen, dann merken wir, das ist ja irgendwie für das Auge ja irgendwie nett. Man kann das mögen oder nicht. Menschen, die sich damit auskennen, sehen dann auch gleich, naja, irgendwie so richtig echt ist der wohl höchstwahrscheinlich nicht. Also ich muss immer erstmal anpacken, damit es mir irgendwie auffällt. Aber augenscheinlich ist da eben, ja, der eine mag dies, der andere mag jenes. Aber das, was wir merken dann bei dem Wohlgeruch ist, dass das, worauf es im Leben ankommt, ist niemals die Form, sondern der Inhalt. Ist niemals die Äußerlichkeit, sondern die Innerlichkeit. Ist niemals der Schein, sondern immer das Sein. Und das merkt man, wenn man sich mit diesen Blumensträußen dann hier beschäftigt. In diesem Blumenstrauß ist noch, okay, nicht mehr so lange, aber da ist noch Leben drin. Und hier ist kein Leben drin. Okay, jetzt kann man sagen, irgendwie mikrobiologisch, irgendwie passiert da vielleicht auch was, keine Ahnung. Aber das ist das, was den Unterschied dann auch ausmacht. In dem einen ist noch Leben drin und das andere ist innerlich tot. Äußerlich erstmal beides ja irgendwie ganz ansehnlich. Aber wenn man sich eben ein bisschen genauer mit beschäftigt und ein bisschen in die Tiefe geht, merkt man, der ist tot und der ist lebendig. Und das ist das, was wir dann am Ende auch immer merken. Das Leben sitzt immer im Innern. Und von daher ist das Innere auch das Eigentliche des Lebens. Es gibt kein Leben ohne eine Form, ohne Äußerlichkeit irgendwie. Aber das Eigentliche ist immer, dass das Lebendige innen sitzt und nicht außen. Das ist eines der großen Dramen, finde ich, auch unserer Zeit, oder ja, ist ja jetzt schon ein bisschen länger, auch ein paar Jahrhunderte, dass wir immer mehr Wert auf Äußerlichkeit legen und am Ende gar nicht mehr fragen, ist denn da Leben drin oder wird jetzt hier nur, ich sag mal, der äußere Rahmen, die äußere Form irgendwie poliert. Das, was das Leben ist und was das Leben ausmacht, ist eben nicht die Äußerlichkeit, sondern ist eben das, was innen drin ist und innen drinnen wohnt. Und das ist das, was diesen Wohlgeruch ausmacht. Alles das, was kein Leben mehr in sich trägt. Also Doris hat ja vorhin den Strauß von letzter Woche dann auch entsorgt und also ich habe vorsichtshalber nicht dran gerochen. Also man hat ja schon gesehen, ist nicht mehr so richtig schön, aber irgendwann riecht man das auch, wenn, sag mal, das, was innen drin ist, nur noch irgendwie Verwesung ist und nicht mehr lebendig ist. Das riecht man, das nimmt unsere Nase wahr. Deswegen riechen wir dann auch normalerweise an der Milch und hauen sie nicht gleich rein, weil das am Ende etwas sein kann, was uns schadet. Also dort, wo etwas tot ist, wo das Leben nicht mehr innewohnt, da entwickelt es einen eigenen Geruch. Und dort, wo etwas lebendig ist, und ihr könnt das nachher gerne noch mal kurz ausprobieren mit den beiden Blumensträußen, wo etwas lebendig ist, da merkt man dann auch den Unterschied. Also das ist erstmal wichtig auch für das Thema Wohlgeruch, dass wir das auch vor Augen haben, dass das so die eigentliche Unterscheidung ist, dass das Leben immer im Innern sitzt und dass dort, wo kein Leben mehr vorhanden ist, am Ende das anfängt schlecht zu riechen. Dann sagen wir, das stinkt mir, das halte ich nicht aus und. So, der Apostel Paulus spricht eben davon, dass wir ein Wohlgeruch Christi sind oder ein Wohlgeruch Gottes sind. Und die Frage ist, was er damit meint. Und da geht es natürlich auch um das, was lebendig ist. Und natürlich auch im Innern. Und wir haben ja gerade ein Lied miteinander gesungen und auch die Verse dann dazu gehört aus Psalm 133. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Geschwister, Brüder, Schwestern in Einheit zusammen sind, denn dort verheißt der Herr Segen und Leben in Ewigkeit. Dazwischen waren da so diese Verse mit dem Öl, was durch den Bart Aarons fließt und. Aber das sind so die beiden Kernaussagen am Anfang und am Ende dieses Psalms. Sieh, wie fein und wie lieblich ist, wenn Geschwister in Einheit zusammen sind, denn dort hat der Herr Segen verheißen. Also das, was wir unter Wohlgeruch, was Paulus unter Wohlgeruch versteht, ist eben genau das. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Geschwister in Einheit zusammen sind. Und das ist wichtig. Und das, was der Apostel Paulus hier meint, und ich erwähne das ja auch immer wieder mal, ist eben nicht, dass wir alle gleich sind, sondern Einheit hat nichts damit zu tun im Christentum, dass wir alle gleich sind. Sondern Einheit im Christentum geschieht nur auf einem Weg und das ist über Christus. Das ist dann wie bei Maria und Martha, wo Jesus dann der Martha sagt, ja, du hast viel Sorge und Mühe, aber eins ist Not. Das, was uns eint, das, was die Einheit ausmacht, ist Christus in der Gemeinde und sonst nichts. Und wenn wir uns darum versammeln, sagt Paulus, dann sind wir lebendig und dann werden wir zu einem Wohlgeruch. Dann werden wir Segen sein für die Menschen, dann werden wir Segen weitergeben können, wenn wir eben uns an diesem Christus orientieren und er die Mitte unseres Miteinanders ist. Alles andere in der Gemeinde ist Minimum zweitrangig und darf niemals den ersten Platz unter uns gewinnen. Wenn wir miteinander Gemeinde bauen, wenn wir miteinander als Gemeinde unterwegs sind, dann müssen wir uns immer wieder daran festmachen, dass Christus diese Mitte ist, der eine ist. Und dass er genau der ist, der das ausmacht. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Geschwister in Einheit beisammen sind. Und vor dieser Herausforderung stehen wir auch immer wieder. Und wir stehen vor dieser Herausforderung, weil wir zum Beispiel beim Riechen unterschiedliche Geschmäcker haben. Es gibt Leute in der Gemeinde, die mögen wir sofort, weil wir sie gut riechen können. Und bei den anderen irgendwie, ist ja nicht nur der Geruch, da kommt ja doch ein bisschen mehr dann noch dazu, bei dem anderen sagen wir eben, naja, schön, dass du da bist, aber. Und da sagt Paulus eben, und vor der Herausforderung standen sie in Korinth ja auch, weil es in der Gemeinde diese unterschiedlichen Parteien und Richtungen gab und dass man gesagt hat, wir wollen lieber in diese und wir wollen lieber in jene und wir finden diesen Anbetungsstil richtig und wir finden, und da sagt Paulus, nein, das wird euch am Ende dahin bringen, dass ihr nur noch eine Gemeinde voller Stinkstiefel seid. Und was passiert dann? Dann passiert genau das, was wir, ich glaube, als Kirchen in diesem Land dann gerade auch erleben und vielleicht schon etwas länger erleben, dass die Leute uns nicht mehr riechen können. Dann kommt man in die Gemeinde und da muss er sagen, so wunderschön, das ist Geschmackssache. Aber ist er, sieht doch gut aus, augenscheinlich, ist doch großartig. Wir sind in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft auch Weltmeister darin, die äußere Form so aufzupimpen, dass wir diese Form so grandios finden und sagen, super. Und das können wir auch. Wir können das durch unterschiedliche Dinge dann auch in der Gemeinde machen. Dass wir aus der Gemeinde eben so einen strahlenden Blumenstrauß machen. Aber wisst ihr, Menschen merken das, weil dieses Organ überlebenswichtig ist. Die merken dann auf einmal, ob da Leben drin ist oder ob das am Ende etwas ist, was, ja, was innerlich tot ist. Könnte es sein, dass das eins unserer Probleme ist, als Gemeinde in diesem Land, dass innerlich da etwas dann auch gestorben ist? Da werden wir uns in den nächsten Wochen ein bisschen mit beschäftigen. Aber das ist dann oft das Problem, was die Leute haben. Und die sind dann nett und freundlich und sagen, ja, alles schön und alles nett. Und man guckt sich das an und ja, augenscheinlich alles. Aber wenn man dann 2, 3, 4 Mal da ist, dann bekommt man ein Gespür für den Geruch, der hier weht. Und da ist dann die Frage, ist das ein Geruch zum Leben oder ein Geruch zum Tode? Ist das etwas, wo die Leute sagen, da brauche ich mehr von, weil das hilft mir im Leben und das trinke ich dann sogar, weil meine Nase mir ein Okay-Zeichen gibt und sagt, hier musst du bleiben, hier musst du mehr aufnehmen. Oder ist das, man kann das dann gar nicht genau vielleicht verbalisieren oder auch auf die Bewusstseinsebene bekommen, aber oder ist das dann etwas, wo ich sage, oh, hier muss ich mich lieber zurückziehen, weil es scheint nicht gesund zu sein. Das ist ein Problem, was wir an vielen Stellen haben. Das hat nichts damit zu tun, dass wir sagen, okay, wir wollen alle miteinander Stinkstiefel sein. Es könnte sein, dass das damit etwas zu tun hat, dass das, was das Leben dann auch innerlich ausmacht, dass wir verlernt haben, das zu ergreifen, das in unser Leben hineinzuholen. Wie gesagt, darüber in den nächsten Wochen dann mehr. Aber das, was uns als Gemeinde ausmacht und was unseren Wohlgeruch ausmacht, ist dieser Christus und nichts anderes. Und wenn wir an diesem Christus dran sind, dann werden wir miteinander verbunden zu einer Einheit. Auch in dieser ganzen Unterschiedlichkeit, so wie wir sind, dann werden wir zu einer Einheit werden, weil dieser Christus uns zusammenbindet. Und wenn wir heute auch in der Jahresgemeindestunde ja eben auch über das nachdenken, oder Jahresgemeindeversammlung, über das nachdenken, was wir als Gemeinde dann auch weiterhin tun wollen und, dann geht es zuallererst darum, wir dürfen Christus nicht verlieren. Und wir verlieren ihn nicht, weil wir sagen, wir brauchen ihn nicht mehr. Das Problem heute ist vielmehr, dass wir das still und heimlich dann vielleicht, dass wir ihn still und heimlich so verlieren, weil wir ihn nicht mehr so an uns ranlassen, dass er eine Prägekraft hat. Dass er in meinem Leben dann etwas sagen kann zu dem, was für mich vielleicht wichtig ist. Der Apostel Paulus hatte mit den Korinthern eine Auseinandersetzung oder mehrere Auseinandersetzungen und auch immer wieder auch Stress und sie haben ihm dies und jenes dann auch vorgeworfen. Aber wenn man dann die Korintherbriefe liest oder überhaupt seine Briefe liest, dann entdeckt man das auch immer wieder neu. Das, worum es ihm geht, das, was ihm wesentlich und wichtig ist, ist nicht, aus welchem Liederbuch singt ihr, welche Bibelübersetzung habt ihr. Auch nicht irgendwelche moralischen Fragen, sondern das Entscheidende ist Christus in der Mitte. Ohne ihn können wir wunderbare Geschichten machen. Es sieht augenscheinlich dann auch gut aus. Aber irgendwann merken die Leute, es ist mehr Schein als Sein. Es ist innerlich abgestorben und dann wenden sie sich ab. Deswegen Dankeschön für die lebendigen Blumen, die auch irgendwann jetzt vergehen, weil sie sind ja abgeschnitten. Aber da ist noch ein bisschen vom Leben drin. Denn das ist das, was uns auch immer wieder einladen sollen, dass wir uns um den zentrieren, der unsere Mitte ist, damit wir untereinander und für die Menschen ein Wohlgeruch sind, inmitten dieser Welt. Amen.